Man ist ja in eine Galerie gegangen und nirgendwo standen Preise und man wusste aber gar nicht, für wie viel wurde der Künstler irgendwie vorher verkauft, weil das demokratisiert sich gerade.
Sagt Katharina Kurz. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Kunstpause des Stoberkreis der Freundin der Nationalgalerie Berlin. Ich bin Felix von Böhm.
Und ich bin Michael Krieger.
Und was Kunst und Bier miteinander gemeinsam haben oder auch nicht, das erfahren wir heute von Katharina Kurz. Katharina, du bist Wahlberlinerin, wie so viele in dieser Stadt. Du bist die Gründerin der Biermarke Berlo, die wir alle gerne trinken, vor allem wenn es jetzt wieder wärmer wird draußen. Du hast dich aber auch dein Leben lang mit Kunst intensiv beschäftigt. Und so hast du nicht zuletzt auch eine Dissertation über den Kunsthändler als Intermediär in der Kunstwelt zwischen Sammlern und Emittenten, nämlich den Produzenten von Kunst, also den Künstlern, beschäftigt. Darüber werden wir später sprechen. Zunächst sind wir aber, wie immer in diesem Podcast, bei einem Werk der Nationalgalerie. Und da hast du dir ein Werk ausgesucht von Patti Smith, die ja gar nicht so sehr als bildende Künstlerin bekannt ist, die wir als Autorin kennen, die wir als Singer-Songwriter natürlich kennen. Das ist Untitled Door von 2010, eine Arbeit, die 2012 von den Freunden der Nationalgalerie erworben wurde. Warum hat dich diese Arbeit in ihren Bann gezogen?
Also erstmal habe ich mich natürlich ein bisschen durch den Katalog der Werke durchgeblättert online und wollte eigentlich gern auch eine Künstlerin nehmen und bin dann auf einmal bei Patti Smith hängen geblieben, weil ich auch dachte, krass, was macht denn Patti Smith jetzt in der Liste? Wie du schon sagst, ist ja eigentlich jetzt nicht per se als bildende Künstlerin oder irgendwie so bekannt. Und zwar ist es eine Notiz, die sie an die Tür quasi gezeichnet oder geschrieben hat. Und zwar eine Notiz an Christoph Schlingensief. Und die beiden hatten eine gemeinsame Ausstellung in Berlin und haben auch einen gemeinsamen Abend, ein tiefes Gespräch über Tod und ihre Freundschaft und so weiter geführt. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, zu welchem Zeitpunkt sie das dann an die Wand gemalt hat. Und zwar schreibt sie Dear Christoph, und sie schreibt das aber mehrmals mit verschiedenen Schreibweisen des Namens. Und das finde ich auch so nett, weil ich weiß nicht, ob sie da schon ein paar Weinintus hatte oder ob das Absicht war. Und dann schreibt sie, here are a few souvenirs, und das auch mit mehreren Schreibweisen immer durchgestrichen. Here are a few souvenirs of our days, our friendship on earth and in the stratosphere of love and memory. Und dann noch ein paar kleine Zeichnungen von Herzchen und Pfeilen. Und das ist ja tatsächlich auch in seinem Todesjahr.
Zwei Monate vorher. Er ist am 21. August gestorben in Berlin. Und am 24. Juni, weil die Arbeit ist sogar datiert, steht sogar drauf, auch der 24. Juni oder der 27. Juni, so genau, glaube ich, kann man sich identifizieren. Also knapp zwei Monate vor seinem Tod. Eine ganz krasse Koinzidenz, würde man sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, oder vielleicht auch schon eine gewisse Vorahnung, das weiß man nicht zu dem Zeitpunkt.
Also es scheint ja an der Tür gewesen zu sein, weil es heißt ja Untitled Door, war wahrscheinlich gar nicht dafür gedacht, dass das irgendwie nochmal konserviert und irgendwo anders hingetragen wird. Also es war wirklich, glaube ich, ein Ausdruck der Freundschaft und des Abends. Und ich finde es irgendwie sehr bewegend und schön, dass das jetzt in dieser Sammlung dann auch ist.
Eine extrem persönliche Arbeit. Und das hat dann eigentlich auch schon fast ein ganz bisschen was mit dem Thema deiner Dissertation zu tun. Denn du hast den Versuch unternommen, dich aus der Marketingperspektive mit der Kunst zu beschäftigen und mit der Frage, was Kunst eigentlich ist. Du hast da eine ganz eigene wissenschaftliche Perspektive zu gewählt, eben den Blick der Marketing, der Vertriebskanäle, und stellst ins Zentrum den Kunsthändler als Intermediär, wie du es bezeichnest, wie du es auch wissenschaftlich korrekt bezeichnest, nämlich Intermediär zwischen den Produzenten von Kunst, den Künstlerinnen und den Sammlern. Was hat dich geritten? Warum wolltest du diese Arbeit schreiben? Warum zu diesem Thema?
Das ist tatsächlich ganz lustig, vor allem wenn ich jetzt so in der Retrospektive darüber spreche. Ich habe ja BWL studiert, habe nach dem Studium für ein großes Medienunternehmen gearbeitet und habe dann nebenbei versucht zu promovieren und das hat nicht so ganz geklappt, weil ich war damals in Paris und habe viel gearbeitet und habe dann nebenbei auch die Stadt genossen und dachte, also wollte das zumindest versuchen, das nebenbei zu machen und dachte, okay, dann brauche ich ein Thema, was mich wirklich auch persönlich noch fasziniert und was mich motiviert, mich abends und am Wochenende irgendwie noch hinzusetzen. Weil wenn ich jetzt irgendwas nehme, was irgendwie mit meinem Job zu tun hat, dann scheitere ich daran. Und so kam ich eigentlich auf das Thema Kunst und Kunstmarkt, was mich also noch nicht mein ganzes Leben lang, aber so seit, ich würde sagen, eigentlich erst so kurz nach dem Studium eigentlich begleitet, wo ich angefangen habe, mich für zeitgenössische Kunst zu interessieren. Und ich diese Marktmechanismen eben auch wahnsinnig spannend und undurchsichtig und besonders vor allem fand. Und das habe ich dann meinem Professor damals dann so das erste Mal gepitcht und habe gesagt, ich würde gerne über den Kunstmarkt schreiben. Und das fand er auch super interessant. Und so kam das. Und sagen wir es mal so, das nebenbei, also zwar hat mich das Thema wahnsinnig fasziniert, aber das nebenbei promovieren hat nicht so ganz geklappt. Also ich habe dann noch mal eine kleine Auszeit wirklich genommen und habe mich komplett drauf konzentriert. Und und nach der Kunst kam eben dann das Bier. Und deswegen ist es so, wenn man zurückblickt, immer ganz lustig, so von Medien über die Kunst zum Bier. Aber es war eine ganz tolle, spannende Zeit, diese Arbeit zu schreiben.
Bleiben wir doch mal direkt bei dem Unterschied zwischen Bier und Kunst. Also du beschäftigst dich ja als Unternehmerin mit der Distribution eines ganz klaren Produkts, das du in unterschiedlicher Weise gebrandet hast. Ihr habt verschiedene Produkte in der Palette. Wie ist das mit der Kunst? Das ist ja ein bisschen anders in der Distribution.
Das Schwierigste an diesem Markt ist natürlich, oder das Besondere daran ist ja wirklich das Vorhandensein von maximaler Unsicherheit. Weil eben alle, also früher, wenn man jetzt irgendwie sich die alten Meister anguckt, dann hat man ja nach klaren Qualitätskriterien irgendwie Werke beurteilt. Sei das jetzt Farbgebung, Pinselstrich, Lichteinfall, was weiß ich. Und das gibt das ja seit, 100 Jahren nicht mehr wirklich, wo alles eigentlich so ein bisschen aufgelöst wurde und es keine klaren Definitionen mehr gibt. Das heißt, das ist, glaube ich, das wahnsinnig Schwierige, vor allem für die Käufer von Kunst, ja, dass sie eigentlich nicht Schwierigkeiten haben zu beurteilen, was ist denn gute Kunst und da eben nach Ankern suchen, die eben diese Unsicherheit reduzieren. Und das ist eben so eine der Hauptthesen, dass diese Anker natürlich Galeristen oder Galeristinnen sind, die quasi diese Künstler vorauswählen und in Hinblick auf ihr jetziges Schaffen, aber eben auch in Hinblick auf ihr zukünftiges Potenzial beurteilen. Und ich glaube, das macht diesen Markt so wahnsinnig spannend, dass es aber auch nicht nur diesen Kunsthändler als Intermediär mittlerweile gibt, sondern ganz andere Akteure noch, die Reputation eines Künstlers beeinflussen als großen Machtfaktor und eben auch diese Unsicherheit weiter, also reduzieren und Konsumenten, Käufern signalisieren, das ist gut, das solltest du kaufen.
Ja, du hast schon einen Begriff angesprochen, über den ich auf jeden Fall gestolpert bin, als ich deine Arbeit gelesen habe, nämlich den der Macht. Dass es da so ein Machtgefüge unterschiedlicher Akteure gibt. Jetzt hast du selbst schon gesagt, es gibt weit mehr als nur den Künstler und den Käufer, Schrägstrich oder Galeristen, wenn man den noch sieht, sondern da sind noch viele mit dabei. Du hast ja auch eine ganze Reihe von vielen Leuten interviewt. Hat sich für dich bei der reinen empirischen Arbeit an der Dissertation so eine ganz klare Sichtweise entwickelt, dass du sagst, du könntest jetzt genau sagen, so sind die einzelnen Rollen verteilt, oder ist es eigentlich, so wie du es auch schon angedeutet hast, etwas undurchsichtig?
Ich glaube, schwierige Frage. Ich glaube, es ist immer noch relativ undurchsichtig und es ist auch noch mal sehr im Wandel. Also ich habe die Arbeit ja auch so 2012, 2013 ungefähr geschrieben. Wenn man sich da jetzt auch nochmal anguckt, wie viel sich da auch verschoben hat, wie viel sich auch nochmal durch Digitalisierung verschoben hat.
Thema Transparenz.
Genau.
Also in deiner Arbeit sprichst du noch von einem relativ untransparenten
Richtig.
Markt. Johann König macht ihn immer transparenter und andere folgen ihm.
Genau, dann gibt es andere wie Artsy-Plattformen, die eben, weil das war ja immer, dass man ist ja in eine Galerie gegangen und nirgendwo standen Preise und dann hat man mal gefragt, könnte ich denn einen Preis mal erfahren? Und man wusste aber gar nicht, für wie viel wurde der Künstler irgendwie vorher verkauft. Und dann hat man, konnte man vielleicht auf irgendwelchen Auktionsplattformen für viel Geld eben die Infos bekommen. Aber das demokratisiert sich gerade, ne?
Also, und rüttelt an den
Machtgefügen. Genau, ja, ne? Ja. Also das heißt, das finde ich total spannend, was sich da gerade tut, dass auch einige Galeristen dann direkt auf den Secondary Market im Prinzip vorpreschen, was die anderen nicht so gerne sehen. Ich glaube, es gibt viele, die so auch gerne den Status quo dieses Galeristensystems gerne erhalten würden. Aber ich finde das auch sehr spannend, wie Künstler auch eben Instagram und Co. nutzen können, um dort auch nochmal an ganz andere Zielgruppen und potenzielle Sammler ranzutreten. Also ich glaube, das ist gerade sehr im Wandel auf jeden Fall.
Du führst natürlich, wie es sich für eine gute wissenschaftliche Arbeit gehört, unterschiedliche Klassifizierungsversuche heran. Und ich fand das sehr spannend. An einer Stelle unterscheidest du sozusagen, wenn es darum geht, eine künstlerische Arbeit einzuordnen, in die stoffliche Ebene, die Ebene der Einzigartigkeit, der Unteilbarkeit und der Dauerhaftigkeit hat, und die symbolische Ebene. Und da gibt es den Begriff der sogenannten Rational Addiction. Was ist diese Rational Addiction und was daran ist rational? Denn Addiction klingt für mich zunächst ziemlich unrational.
Es gibt zum Beispiel beim Bier nicht die Rational Addiction. Das ist so ziemlich das Gegenteil davon. Rational Addiction heißt eigentlich, dass man, je mehr Berührungspunkte man mit etwas hat, wie zum Beispiel der Kunst, desto mehr fängt man an, auch sich dafür weiter zu interessieren, sich weiter einzuarbeiten, desto mehr steigt das Wissen und desto mehr steigt eigentlich auch der Wille, es mehr zu konsumieren und vielleicht auch zu besitzen. Also eine rationale Sucht, die sich langsam entwickelt. Und das ist ja auch das Spannende an der Kunst, dass es, ich habe dann auch den Kunstmarkt an sich mit dem Markt für Luxusgüter verglichen und dann auch mit dem Kulturmarkt, also sei das Musik oder Verlagswesen. Und ich glaube, dass das Besitzen wollen von Kunst ja auch ganz viele verschiedene Ebenen hat. Ja? Also gibt Leute, die wollen einfach nur was Schönes an der Wand hängen haben, das ist das eine. Die werden dann aber vielleicht auch nicht in eine teure Galerie gehen. Und dann gibt es eben andere, die machen das aus einem tiefen Interesse heraus, auch aus der Auseinandersetzung, und haben total Spaß dran, sich mit Künstlern und Galeristen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es natürlich die sagen, wenn ich jetzt ein Anselm Reile an der Wand hängen habe, dann finden alle anderen das cool. Also so ein Prestigemotiv, ne? Und da drüber, und dann gibt es natürlich den reinen Investitionsgedanken, aber ich denke schon, dass die meisten, die sich anfangen mit dem Markt zu beschäftigen, schon so eine Vermischung dieser Motive haben, ja? Also dass es jetzt wenige gibt, die nur aus reinem Investitionswillen irgendwie da reingehen, sondern dass es wirklich auch noch viele andere Bedürfnisse irgendwie befriedigt und eigentlich so eine schöne Mischung aus allem ist. Also ich glaube, es gibt viele, die würden ihre Arbeiten niemals verkaufen, aber es gibt trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ah, cool, okay, die Künstlerin hat jetzt 5 Museumsshows gehabt und ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht, weil jetzt ist der Preis schon 10-mal so hoch. Also das gibt einem, glaube ich, so eine Bestätigung, ne? Das ist so.
Wahrscheinlich so eine, also um das nochmal quasi nochmal bildhafter für mich zu bekommen, es ist quasi so eine Geschichte von, zuerst gehe ich ins Kunstmuseum, gucke es mir an, dann geht sie irgendwann in die Galerie und schaue mir eine Ausstellung an, dann kaufe ich irgendwann für kleines Geld einen Druck vielleicht, dann kommt das erste Gemälde und dann freut man sich später, wenn dann die Künstlerin, die man zu Hause an der Wand hängen hat, vielleicht nochmal für einen richtig guten Preis verkauft wird, auch wenn man vielleicht nie zu dem Kaliber dann gehört, dass man sagt, jetzt trennt man sich wieder von dem liebgewonnenen Werk. Das ist doch Rational
Addiction. Das stimmt, dran. Ja. Es wird immer schlimmer.
Und was es natürlich immer schlimmer macht, sind auch die sozialen Medien. Zu dem Zeitpunkt, als du die Dissertation geschrieben hast, gab es Instagram noch gar nicht. Ist nicht Instagram, nicht zuletzt durch die neue Shopping-Funktion, die auch eine große Galerie in Berlin sehr gerne bedient, ist das nicht eigentlich ein Tool, was genau auf diesen marketingspezifischen Aspekt der Rational Addiction einzahlt?
Also ich habe auch schon, ich glaube, 2 Kunstwerke über Instagram gekauft. Also beziehungsweise da kannte ich Galeristin und Sammlerin und habe es aber auf Instagram das erste Mal gesehen und habe es auch umgesehen, also nur basierend auf dem Instagram-Foto dann gekauft. ich glaube, es ist ein zusätzliches Tool und ich glaube, es ist ein Tool, das vor allem so den unteren bis mittleren Markt da total gut demokratisieren kann und vor allem auch dieses Elitäre ein bisschen aufbricht, ne? Weil, also ich fand das zum Beispiel auch während meiner Dissertation total schwierig, da überhaupt so reinzukommen. Und ich weiß nicht, ich habe dann immer versucht, an Interviews ranzukommen mit Künstlern, Galeristen, habe dann immer Leute um Gefallen gefragt, kannst du mich da mal connecten? Und ich habe das immer so gemerkt, dass ich das so war. Ich fand es super elitär und wirklich schwierig, da irgendwie so reinzubrechen in diese Sphären. Und deswegen finde ich das total super, dass so Tools wie Instagram und wie die Galeristen oder Künstler das dann eben, Künstlerinnen das dann eben nutzen, dass es auch dann so ein bisschen aufgebrochen wird.
Und es ist, du sprichst von einem Tool, also einem Werkzeug. Es ist natürlich interessanterweise sowohl Vertriebskanal durch die neue Shopping-Funktion als auch Advertisement-Channel sozusagen. Das ist irgendwie übereinander gelegt. Ich glaube, dass es das noch nie so dicht übereinander gelegt gab, dass Werbung und Verkaufskanal quasi fast deckungsgleich
sind. Ja, ich weiß nicht, wie viele wirklich, also ich habe das ungesehen über Instagram gekauft, aber eben ich habe dann trotzdem der Galerie natürlich geschrieben. Also ich habe jetzt nicht über PayPal direkt über Instagram abgewickelt. Deswegen bin ich mir gerade noch unsicher, inwieweit wirklich Leute nur mit einem Klick dann kaufen werden. Wobei auf Artsy passiert das ja auch schon.
Das ist bereits möglich.
Ja, ja.
Vielleicht noch eine andere Sichtweise drauf. Du hast ja den zweiten Begriff, auf den ich auch noch eingehen wollte, hast du vorhin auch schon genannt, nämlich den der Reputation. Genau der umgekehrte Fall. Wenn man heute als Künstler, Künstlerin ernst genommen werden möchte, muss man dann eigentlich auf diesen Plattformen, also Insta jetzt insbesondere, vertreten sein?
Ich glaube, wenn du schon eine sehr, sehr hohe Reputation hast, musst du es nicht unbedingt. Ich glaube, dass das für junge Künstler schon wichtig ist und vor allem eben auch, und das ist ja das wirklich das... das Mächtige daran, dass du eben so viele neue Leute auch damit erreichen kannst. Also, dass du nicht nur in dem elitären Kreis aus denselben Sammlern immer dich bewegst, sondern dass du es auch schaffst, wenn du dann irgendwann mal eine Ausstellung oder eine Museumsshow hast, dass da wirklich dann die ganz viele neue Fans im Prinzip reinströmen. Deswegen glaube ich schon, dass man das sehr gut nutzen sollte.
Genau, ich kenne mich tatsächlich auch Berliner GaleristInnen, die über Insta neue Talente suchen. Also die gucken, sind da junge Künstler unter bestimmten Hashtags natürlich dann unterwegs und da haben es manche auch schon zu Solo-Shows.
Hatten wir auch schon in unserem Podcast.
Ja,
der Robert Grunberg ist da auch sehr aktiv am Gucken und absolut.
Ja, stimmt, als Scouting. Genau, ja. Total.
Ja. Gleichzeitig schließt das nochmal die Frage an, um auf deine Dissertation zurückzukommen, was eigentlich dann mit dem Intermediär des Galeristen gerade passiert. Also besteht nicht die Möglichkeit, dass Galeristen irgendwann überflüssig sind, zumindest für erfolgreiche Künstlerinnen? Oder glaubst du, es braucht diesen Intermediär weiterhin?
Ich glaube, es braucht trotzdem noch diese Validierung im Markt. Aber ich glaube, dass Galeristinnen, danke, du hast so gut gegendert, habe ich vorhin nicht gemacht, einfach umstellen müssen und dieses Oldschool White Cube, ich habe nur diese Galerie und hier finden meine Verkäufe statt und ich gehe auf Messen. Ich glaube, dass sich vor allem junge, aufstrebende Galeristinnen da umstellen müssen. Und ich denke aber schon, dass, und da gibt es ja auch tolle Beispiele hier in Berlin, die wirklich neue Formen und Arten einfach ausprobieren.
An wen denkst du?
Ich denke an Tanja Wagner, an an Johanna und Anne von Office Impart. Johann haben wir schon natürlich, der wird natürlich immer genannt, macht ja auch viele tolle Sachen. Und ich glaube, dass man sich da einfach anpassen muss und vor allem mit der Zeit gehen muss. Und dass aber gleichzeitig diese Validierung, die wird weiterhin nötig sein. Von verschiedenen Seiten. Ich glaube nicht, dass du nur allein durch zum irgendeinem Zeitpunkt brauchst du die Validierung, glaube ich.
Ist die Kunstwelt für dich als Bierproduzentin ein attraktiver Abnehmermarkt? Gab's da schon Fälle, wo ihr als Berlo auch kooperiert habt?
Ja, also das habe ich natürlich dann so, nachdem Berlo wirklich nach der Dissertation startete, habe ich natürlich diese Leidenschaft für die Kunstwelt auch mitgenommen. Das heißt, wir haben ganz am Anfang dann viel mit den Galerien kooperiert für die ganzen Openings und haben da eben ein bisschen Bier hingestellt. Und so kam, glaube ich, auch das Bier in gute Hände. Und ihr wisst ja, da kommen ja immer viele Leute, die durstig sind und erstmal umsonst irgendwas trinken wollen. Und danach wird irgendwie ein bisschen Kunst geguckt. Und wir haben auch schon ganz tolle Kunsteditionen gemacht von unserem Bier. Das hat richtig Spaß gemacht bisher. Ich finde, Bier ist so ein wunderbares Medium, worüber man ganz viele tolle Sachen kommunizieren kann. Also wir haben, unsere erste Edition war mit Katharina Grosse tatsächlich, war wirklich, also wenn ich mir jetzt auch denke, wow, das ist wirklich cool, dass sie das damals mit uns gemacht hat. 2016 war das. Und sie hat wirklich 1000 Flaschen von uns bemalt, besprüht. Also ich habe mir nochmal die Fotos angeguckt, wie wir es damals dann in ihrem Atelier angeliefert haben. Und dann kam das über so ein Flaschenzug dann nach oben. Und es waren wirklich 1000 Unikate. Und die haben wir dann gemeinsam, also mit der Galerie auch, zusammen verkauft, 25 € pro Stück. Man konnte auch die ganzen Kisten, bemalte Kisten kaufen. Und wir haben den kompletten Erlös gespendet an eine Organisation, die Katharina auch sehr unterstützt, Wir machen das. Und das war echt super. Und dann haben wir noch zwei andere mit Carsten Nicolai, haben wir auch eine schöne Edition, ein Yuzu-Bier gemacht. Also da ging es nicht nur um die Gestaltung des Etiketts oder der Flasche, sondern hat Carsten auch die Idee für das Rezept mitgebracht. Und das letzte war dann zusammen mit Emeka Ogbo letztes Jahr. Und da sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen. Da war eigentlich das ganze Bier das Kunstwerk. Und zwar war das Teil der Ausstellung von Kaspar König letztes Jahr in der Galerie König. Und das Bier also hieß Things Fall Apart. Und das Rezept, die Idee und das Etikett basierte auf dem Bild Das Floß der Medusa von Géricault, das im Louvre hängt. Und das ist ja eigentlich eine Story von Kolonialismus ist dann auch Kannibalismus auf diesem Floß, das dann die letzten Überlebenden im Prinzip da übers Meer treibt. Und Emeka kommt aus Nigeria. Also wir haben da ganz viel konzeptionell auch zusammen am Bierrezept gearbeitet. Und das finde ich total abgefahren. Das macht richtig Spaß. Also da verdient man kein Geld mit, aber es ist irgendwie total cool.
Ganz toll. Du sammelst auch selber. Du hast es schon gesagt, zweimal warst du auf Instagram sündig. In deiner Dissertation dankst du auch ein paar Künstlern. Dürfen wir erfragen, wen du sammelst?
Irgendwie zieht es mich immer so zu zwei Gattungen. Das eine sind Papierarbeiten und Zeichnungen und das andere sind eher so skulpturale Dinge, Objekte, die dann irgendwo, jetzt nicht so groß, aber irgendwo im Raum stehen. Und das ist eine Mischung aus jung und aufstrebend. Ich unterstütze auch sehr gerne Künstlerinnen, also habe sehr viel mehr Frauen in meiner wirklich sehr kleinen Sammlung.
Wo schlägst du sonst zu, wenn du nicht bei Instagram zuschlägst, um deine Sammlung mal um ein Stück zu erweitern? Gibt es so Favoriten, wo du sagst, ist immer eine Galerie oder gibt es dann auch noch andere Wege, Sekundärmarkt oder so?
Sekundärmarkt habe ich noch nie, nee, also habe ich noch nie was gekauft, aber sind dann schon Galerien und da ist so meine Lieblingsgaleristin, sage ich immer, die ich auch über die Dissertation damals kennengelernt habe, ist die Tanja Wagner, die ich auch wirklich ganz, ganz toll finde und mittlerweile auch gut befreundet bin seitdem. Und die auch wirklich ein tolles Programm hat, wahnsinnig konzeptionell und glaube ich von, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen sie jetzt hat, 10 oder 11, davon glaube ich 9 Frauen. Also schlecht. Ja, und das ist immer ganz toll, weil jetzt wird's, das wird dann immer so ein bisschen thematisiert, als ob das so Absicht war, aber sie hat das dann tatsächlich auch nach den Künstlerinnen natürlich ausgesucht und das ist dann so gewachsen. Also es war jetzt immer gar nicht so als Statement gedacht, aber das macht mir immer ganz großen Spaß, bei Tanja vorbeizugucken.
Warum lässt dich die Kunst nicht los und was gibt sie dir? Du hast ja auch einen ganz normalen, im Moment sehr schwierigen Beruf, muss man sagen. Du bist natürlich extrem gebeutelt mit deinem Unternehmen durch die Corona-Pandemie. Was hat dir die Kunst vielleicht gerade in dieser Phase geben können, was dir dein Beruf sonst nicht geben kann?
Ich habe tatsächlich viel zu wenig Zeit für die Kunst, gerade seit der Gründung mit Berlo, muss ich sagen. Davor habe ich wahnsinnig viel Zeit auch damit verbracht, natürlich. Und ich sage mir schon seit einiger Zeit, ich möchte das wieder ändern. Aber es ist so eine tolle Horizonterweiterung einfach. Und man kommt irgendwie einfach mal raus aus dem Alltagstrott und kann sich mit was total Neuem und anderem und einer anderen Ebene irgendwie beschäftigen. Und das gibt mir wahnsinnig viel. Und auch mit Kunst zu leben, finde ich wunderbar. Also das ist, weiß nicht, das macht mir wahnsinnig viel Freude jeden Tag wieder und man entdeckt irgendwie immer Neues an den Arbeiten. Also das ist ganz toll.
Du hast ja über die verschiedenen Kunstprojekte schon gesprochen. Gibt es denn vielleicht ein aktuelles, was ja schon über Plan oder was du Überlegungen hast, vielleicht irgendwie, oder was du, oder anders gefragt noch, hättest du eine Künstlerin oder einen Künstler, wo du nochmal richtig Bock hättest, eine Kooperation zu machen?
Ja, also dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall auch wieder eine Kunstedition machen. Und nachdem wir jetzt die letzten zwei mit Männern gemacht haben, brauche ich auf jeden Fall wieder eine Künstlerin. Und da gibt es auf jeden Fall eine, die ich unbedingt im Kopf habe und wo ich auch wahnsinnig gespannt bin, weil sie auch viel mit Materialien arbeitet, was sie aus unseren Bierflaschen macht.
Tausend Dank für das Gespräch, Katharina.
Danke euch.